Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Und wir beginnen mit dem Ärger von Viktor Orban, der nicht einverstanden ist mit dem neuen Beschluss der Europäischen Union, die Fördergelder an Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen.
Ungarn kann man natürlich nicht erpressen. Wir wissen genau, wenn hier von einer Debatte über Rechtsstaatlichkeit die Rede ist, geht es eigentlich gar nicht um das Recht. Es ist eine politische Debatte. Und in Europa steht hinter politischen Auseinandersetzungen immer die Migration.
Das ist das Narrativ, das Ungarns Ministerpräsident Orbán seit einigen Jahren erfolgreich in die Köpfe seiner Wählerinnen und Wähler bringt. Alles drehe sich um Migration, um Feinde von außen und gegen die müsse sich Ungarn allein verteidigen. Kritiker sehen das als klassisches Ablenkungsmanöver, um die Reihen im Inneren zu schließen und den Fokus wegzulenken von den Korruptionsvorwürfen gegen Orbáns Familie und seine Fidesz-Partei und den Schlagzeilen von Orbáns Kulturkampf, der auch an Universitäten geführt wird. Aber da gibt es jetzt Widerstand. Seit 3 Monaten wagen Studierende der Hochschule für Theater und Filmkunst in Budapest den Aufstand. Sie protestieren dagegen, dass ihre Uni in eine private Stiftung umgewandelt wurde und jetzt von Orbán-Getreuen geleitet wird, die ab heute den Lehrbetrieb eingestellt haben. Stefan Oschwart hat den Protest der Studierenden für die Weltzeit beobachtet.
Budapest, Innenstadt. Gábor Szorka bahnt sich seinen Weg durch einen Journalistentross, Kameras klicken. Vor einer Reihe Studenten muss der neue Kanzler der Theater- und Filmhochschule stoppen. Der Eingang zum Gebäude ist mit rot-weißem Flatterband versperrt.
Ich würde gerne mit jemand reden. Bitte nennen Sie jemand in der Gruppe, der mit seinem Namen dafür einsteht, dass ich jetzt nicht ins Gebäude kann.
Auf seinem Schreibtisch lägen eine Reihe von wichtigen Dokumenten und Verträgen, die könne er nicht unterschreiben, wenn er nicht ins Gebäude gelange, sagt der neue Unikanzler und droht.
Die, die Sie hergeschickt haben, sind verantwortlich für die Konsequenzen.
Diese Szene, festgehalten auf einem Video der unabhängigen Wochenzeitung HVG, spielt sich Anfang Oktober ab. Zu dieser Zeit ist die Hochschule schon gut 1 Monat besetzt. Dozenten haben gekündigt, darunter preisgekrönte Prominenz aus Film und Theater, wie die Regisseurin Ildikó Enyedi, die 2017 den Goldenen Bären der Berlinale gewann. Am Streik beteiligen sich aber auch Hausmeister und Technikpersonal. Der neue Kanzler der Uni hatte bisher in seinem Leben nur als Kinderdarsteller mit Film oder Theater zu tun. Er ist ein ehemaliger Militär und Abgesandter der Regierung von Ministerpräsident Orbán. Als eine der ersten Amtshandlungen drehte Gábor Szorka den Studenten das Internet ab, um den Streik zu beenden. Seine Begründungen: Seuchengefahr, die Brandschutzauflagen, es drohe ein verlorenes Semester. Der Kanzler verließ eine vorbereitete Erklärung, dass weder die Besetzer noch das Streikkomitee der Angestellten das Angebot zum Dialog angenommen hätten. Er habe sein Büro nicht betreten können, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Das Gebäude in der Waschstraße bleibt dem Technokraten verschlossen. Punkt Sieg für die Besetzer. Aber worum geht es den Studenten und Professoren in Budapest? László Bogosi ist preisgekrönter Theaterregisseur. Seinen Job als Leiter der Theaterabteilung der Hochschule hat er gekündigt und demonstriert seitdem Seite an Seite mit seinen Studenten. Warum?
Unsere Ziele sind klar. Wir wollen unsere Autonomie wieder haben.
Die sei schon kurz nach dem Machtantritt der Regierung Orbán vor 10 Jahren angegriffen worden, erklärt Bogosi im Telefongespräch. Per Gesetz wurden die Universitäten entmachtet und der zuständige Minister gestärkt.
Früher wählte der Unisenat den Rektor, jetzt kann er nur noch Empfehlungen aussprechen. Der Minister der Regierung setzt jetzt den Rektor ein, der die Uni inhaltlich leitet. Dazu haben sie später noch den Kanzler eingeführt, eine Art Verwaltungschef, ebenfalls ein Abgesandter des Ministers, der die Finanzierungsangelegenheiten überwacht und so starken Einfluss auf die Universität ausübt. Und das war wohl noch nicht genug. Dann begann man, die Universitäten zu privatisieren oder sie in Stiftungen umzuwandeln. Damit konnte man noch mehr in die Universitäten hineinregieren. Auch das Kuratorium wurde vom Ministerium bestimmt. Und so kamen Orbáns Leute an die Spitze des Kuratoriums.
Namentlich Attila Widnyanski, Orbáns Kulturstatthalter. Er ist nicht nur Intendant des Nationaltheaters, sondern auch ein mächtiger Strippenzieher. Ein ungarischer Mephisto, der im Namen der Freiheit Unfreiheit will.
Es gibt Theater, aus denen keine andere Klangfarbe zu hören ist. Eine andere Art zu denken. Denn dort denkt jeder das Gleiche. Ich habe den Eindruck, dort darf man nicht anders denken. Im Nationaltheater darf man frei denken. Wir müssen uns rein am Fachlichen orientieren. Wir wollen positive Veränderungen. Die Gegenseite, auch die Studenten, sollte uns die Gelegenheit geben zum Austausch. Dazu muss man sich zusammensetzen und reden.
Jakab Lodányi sitzt auf einem Sofa vor seinem PC in der besetzten Theater- und Filmuniversität und kommuniziert per Videotelefonie. Jakab möchte Regisseur werden. Seine Lehrer gehören zur Elite der ungarischen Kulturszene, Regisseure wie Pálfi oder Hajdú. Eigentlich hätte er bei Ildikó Enyedi eine Meisterklasse besuchen sollen, aber jetzt ist alles anders. Und das hat auch mit Orbáns Kulturmogul Widnyanski zu tun. Den Studenten stören dessen Denkvorgaben.
Man hat von ihm mehrfach gehört, dass es hier eine ideologisierte Ausbildung gäbe, einen liberalen Sumpf, der ausgetrocknet werden müsse. Es müssten mehr Werke zu den Wundern von 1956 entstehen, zu der Heiligkeit der ungarischen Familie und zu Ilona Srinyi.
Srinyi gilt als Heldengestalt des Kuruzenaufstandes gegen die Habsburger im Königreich Ungarn ab 1671. Das klingt nach einem national-romantischen Kulturverständnis, nach der Linie von Ministerpräsident Orbán. Aber nur als Statthalter könne man Widnyanski nicht sehen, meint die Schriftstellerin Noemi Kisch. Sie beurteilt ihn nach seiner künstlerischen Arbeit am Nationaltheater.
Also es gibt gutes Theater und Widnyanski Attila macht auch hervorragende Theater. Er kommt aus der Ukraine und macht sehr gute russische Theater in Budapest. Also ich würde ihn jetzt nicht bezeichnen als jemand, der patriotische und schlechte Kunst macht.
Nur der frühere Intendant eines Provinztheaters hat mittlerweile viel Macht. Er sitzt in Entscheidungsgremien, die Gelder verteilen. Attila Widnyanskis Kulturverständnis deckt sich dabei mit dem des Regierungschefs. Viktor Orbán möchte seinen illiberalen Staat kulturell legitimieren. Er sagt:
Eine Epoche ist mehr als ein politisches System. Es ist eine Art geistige Ordnung, eine Art gemeinsamer Stimmung. Vielleicht auch Geschmackswelt, eine bestimmte Art, sich zu verhalten. Ein politisches System bringt Regeln und politische Entscheidungen, eine Epoche ist mehr. Das sind kulturelle Strömungen, kollektive Überzeugungen und Sitten. Jetzt stehen wir vor dieser Aufgabe, das politische System in eine kulturelle Epoche zu betten.
Dabei wird nicht friedlich debattiert, dabei rollen Köpfe. Ein Kulturkampf spaltet die Kulturszene in Ungarn. Linientreue ist gefragt. Dafür werden nicht nur Theaterdirektoren ausgetauscht. Orbáns früherer Diplomat Gergely Pröhle musste den Direktorensessel im Budapester Petőfi Literaturmuseum einem jungen Literaten aus Siebenbürgen überlassen.
Die Anfeindungen fingen damit an, dass es hieß, ich ließe liberalen Autoren zu viel Raum im Petőfi-Literaturmuseum. Auch dass ich den Geburtstag von György Konrád gefeiert hätte, sei bezeichnend. Und dann noch diese zeitgenössische Ausstellung über die Räterepublik, die ja überhaupt keine Lobeshymne dieser Zeit war. Aber wenn man ein Haar in der Suppe sucht, findet man es.
Der politische Konflikt zwischen national-konservativ und progressiv-liberal verlängert sich in die Kulturszene. Die Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Seit damals ringen zwei kulturelle Strömungen miteinander, volkstümliche und urbane. Die Gunst der Oberen entscheidet, wer den Silberling aus der Staatsschatulle bekommt. Und das stört Schriftstellerin Noemi Kisch.
Also wenn wir über Kunstszene und institutionelle Kunst sprechen, dann ist es natürlich schon sehr von oben bedingt. Wer bekommt Unterstützung? Für viele unabhängige Theatermacher ist es jetzt unmöglich, diese Unterstützung sozusagen bekommen. Genauso wie in der Literatur. Und dieser Kulturkampf ist eigentlich bedingt, dass man die ganze Kunstszene ständig polarisiert. Die Leute, die unabhängiger sind oder die nicht mitmachen, die sind schon abseite gestellt, würde ich sagen. Also für denen ist es unheimlich schwierig, existenziell das zu überleben. Nicht nach künstlerischer Begabung oder nicht künstlerische Arbeit sind sie belohnt, sondern einfach um politische Haltung. Und das finde ich schon sehr schlecht, wenn man das so macht in der Kunst. Und das ist überhaupt nicht europäisch.
Janka Weselowski stellt sich in einem Video vor. Sie studiert Schauspiel an der Budapester Theater- und Filmuniversität und zeigt, wie sie aus einem Flatterband eine Kokarde macht. Den Jahrestag des Ungarnaufstandes 1956 begehen die Ungarn traditionell mit einer rot-weiß-grünen Kokarde, also einem Abzeichen in Fächerform mit Schleifen am Revers. Diesmal waren es die Film- und Theaterstudenten, die zu Tausenden durch die Stadt zogen mit weiß-roter Kokarde. Die Farben durch Belarus berühmt als Symbol des Widerstandes. Seit Wochen organisieren die Studenten Foren und Aktionen. Staffelläufer haben den Ruf nach Hochschulautonomie durch ganz Ungarn getragen. Eine Menschenkette von der Hochschule bis zum Budapester Parlament. Sie haben eine Lehrrepublik ausgerufen. Für die Studentin eine Lehrstunde in Demokratie, wie sie beiläufig erklärt. Allein das Wort Republik ist für die illiberale Regierung von Orbán eine Provokation. Die Zsolt Bayer Show im regierungsnahen HIR TV. Geladener Gast ist Uni-Kuratoriumschef Widnyanski. Der Theatermann kennt das Machiavelli-Repertoire. Die Besetzung sei der Wahlkampfauftakt der linken Opposition, meint er. Teile und herrsche kann er, diffamieren. Ein Schuss Antisemitismus, ein Schuss Antikommunismus. Manche Studenten bringt er mit Tibor Samueli in Verbindung, dem jüdischen Politkommissar, der 1919 für den roten Terror in der ungarischen Räterepublik verantwortlich war.
Es gibt einige Dutzend Kämpfer dort, Lenin-Jungs oder Samueli-Soldaten. Es ist schwer, denen Nein zu sagen. Studenten haben erzählt, dass es eine Abstimmung über die Besetzung gab. Aber in der Euphorie liefen sie auf die Bühne. Besetzen wir die Hochschule. Und keiner kann etwas dagegen sagen. Genau daran müssen wir arbeiten, die Wirbelsäule stärken. Der ganze Berufsstand müsste sich schämen. Die jungen Leute kommen zum Studieren und das bekommen sie.
Kreativität sticht Verleumdungen. Vor dem zuständigen Ministerium für Technologie und Innovation in Budapest persiflieren die Studierenden der Theater- und Filmhochschule die Schmähungen. Kalkweiß sind die Gesichter geschminkt. Sie verwandeln die Verleumdungen in Kunst. Japanisches Kabuki-Theater mitten in Budapest. Die Regierung will die Hochschule mit viel Geld reformieren. Dagegen haben weder Studenten noch Dozenten etwas, sagen sie. Aber sie wollen eine Reform von innen, nicht nach Gutsherrenart. Drehbuchautor Gabor Nemeth hat Widnyanski mit einem Cowboy verglichen, der dem toten Indianer sagt, lass uns das Kriegsbeil begraben. Schriftstellerin Noemi Kisch will eine politikfreie Zone.
Das ist immer das Problem, dass Kunst von Politikern einfach beeinflusst wird. Und das hat auch die andere Regierung und die neue Regierung. Die Regierung macht das auch und das ist sehr schlimm für Künstler.
In Budapest verlesen die Protestierer Solidaritätsbriefe von anderen Universitäten. Überall auf der Welt, nicht nur in Ungarn, haben sich Kulturinstitutionen hinter die Besetzer gestellt. Hollywood-Schauspieler, Schriftsteller. Es hat eine Anhörung vor dem Kulturausschuss des EU-Parlaments gegeben. Orbáns Unikanzler hat den Besetzern ein Ultimatum gestellt, das Gebäude zu räumen und den Lehrbetrieb einzustellen. Sie bleiben, sagt Student Jakab Ladányi. Die alte Uniführung soll zurückkommen, fordern die Besetzer. Orbáns Leute sollen abziehen. Was wird? Keiner weiß es. Aber bleiben wird die Erinnerung an einen kleinen Freiheitskampf in Budapest. Dafür sorgt schon die Dokumentarfilmabteilung der Hochschule für Theater- und Filmkunst, die den Protest festhält. Bleiben wird auch diese Melodie als Symbol des Widerstandes. Ein umgedichtetes Volkslied, das heißt Titkos Egyetem, heimliche oder geheime Universität. Theaterregisseur Laszlo Bogosi meint:
Ich glaube, der Plan war, dass Orbán die Hochschule seinen Leuten als Beute hinwerfen wollte. Der Bissen ist ihnen im Hals stecken geblieben. Sie haben nicht mit diesem Widerstand gerechnet. Sie haben nicht mit dem großen Talent unserer Studenten gerechnet. Noch dazu haben die auch Courage, Stolz und eine Sehnsucht nach Freiheit. Sie haben auch nicht damit gerechnet, dass die Uni-Gemeinschaft sehr zusammenhält. Wir sind eine starke Familie.
Viel Applaus hier für den Protest der starken Uni-Familie in Budapest, den Stefan Oswald für uns dargestellt hat. Und Respekt dafür, in der ungarischen Hauptstadt gibt es auch von unserem Gesprächspartner András László Papp, den ich vorher am Telefon erreicht habe.
Das ist noch nie da gewesen. Wir hatten das noch nie in Ungarn, dass Studierende Uni-Gebäude besetzen. Und das seit Monaten. Es ging los im September. Es gab auch viel Sympathie von anderen Menschen in Budapest. Das ist also ein wirklich bemerkenswertes Ereignis. Dafür muss man den Studierenden applaudieren für ihren Mut und ihre Beharrlichkeit. Das haben wir vorher wirklich noch nie erlebt.
András Papp gehört auch zum Hochschulbetrieb in Budapest. Er ist Verfassungsrechtler und unterrichtet als Professor unter anderem an der Eötvös University und der Central European University. Er hat auch ein Buch geschrieben vor 3 Jahren über den Demokratieniedergang in Ungarn und dazu zählt er mittlerweile auch die Unilandschaft.
I've just finished recently an article that I've been trying to go through what is the state of academic freedom in Hungary.
Ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben zur Frage, wie geht es der akademischen Freiheit in Ungarn? Natürlich sind wir noch nicht vergleichbar mit Brasilien, China, wo Akademiker wegen ihrer Arbeit im Gefängnis sitzen, aber unsere Situation ist im Graubereich. Es gibt sehr deutliche Drohungen, wenn bestimmte Forschungen veröffentlicht oder unterrichtet werden sollen. Die Transformation der höheren Bildungseinrichtungen begann schon mit der Amtsübernahme von Viktor Orbán 2010. Zuerst entschied die Regierung künftig selbst, die Hochschulleitungen zu besetzen. Dann wurden Mittel gekürzt für Sozialwissenschaften, Medien und so weiter. Gender Studies wurde ganz davon ausgeschlossen, eine Akkreditierung zu erhalten. Die private Central European University wurde per Gesetz gleich aus dem Land gedrängt, was laut Europäischem Gerichtshof gegen EU-Regeln verstieß. Wir sehen auch, dass die Regierung öffentliche Bildungseinrichtungen zentralisiert. Öffentliche Schulen wurden früher von den Regionalregierungen verwaltet, jetzt entscheidet Orbáns Regierung über das Curriculum und die Bücher. Hinzu kommt die Privatisierung. Viele Schulen gehen jetzt zum Beispiel an die katholische Kirche. Das klingt nicht überraschend aus einer deutschen Perspektive, aber aus unserer ungarischen Perspektive ist das wirklich schockierend. Wir sehen also Nationalisierung und Privatisierung.
Von diesen Privatisierungen sind laut András Papp etwa 10 höhere Bildungseinrichtungen betroffen, allein in den vergangenen Monaten. Ziel ist es demnach, die Autonomie der Lehre zu beenden und als Regierung zu entscheiden, was die Studierenden lernen sollen, damit es bei der illiberalen Demokratie bleibt, die Viktor Orbán ausgerufen hat.
This is how he has characterized the political, economic, whatever regime that is establishing in Hungary. So these are his words, not mine. I think this is all.
So hat er sein politisches oder wirtschaftliches Regime charakterisiert, das er in Ungarn aufbaut. Alles, was wir sehen, ist, ich würde nicht sagen Teil des Masterplans, aber es ist seine Strategie, die am Ende des Tages zu einer stärkeren Kontrolle der Regierung führt, im gesamten öffentlichen Leben, egal ob in den Medien, in der Bildung oder der Kultur. Und das besondere Feature an dieser ungarischen Variante einer illiberalen Demokratie ist, dass es schwer ist zu zeigen, dass das verfassungsmäßig ein Problem ist. Das sage ich als Verfassungsrechtler. Schau dir an, wie lange die EU gebraucht hat, bis das EU-Parlament jetzt vor ein paar Tagen durchgesetzt hat, dass EU-Gelder gestoppt werden können bei Verstößen gegen den Rechtsstaat. Aber das zu beweisen in Ungarn wird für Anwälte sehr schwierig.
Budget with rule of law requirements, but it is going to be a very difficult task for lawyers to pinpoint this.
Und das liegt wohl auch daran, dass Orbán sein Handwerk versteht. András Papp hat ihn auch schon mal als politisches Genie bezeichnet, der allerdings frei von jeglicher Haltung sei. Ihm gehe es nur um die Macht. Angefangen hat Orbán ja als Vorsitzender des Kommunistischen Jugendbundes. Dann, Ende der 80er Jahre, war er einer der Gründer des Bundes Junger Demokraten, kurz Fidesz, damals eine kleine liberale Gruppierung, für die er seit 40 Jahren im Parlament sitzt und die er langsam zur konservativ-rechtsnationalen Regierungspartei von heute formte, mit einer Zustimmung von 49% der Wählerstimmen.
One thing is that I don't think any critic of Orbán can deny the fact that Orbán has a very wide political support.
Kein Kritiker von Orbán kann verneinen, dass er sehr große politische Unterstützung hat. Man kann beklagen, dass das Wahlsystem weit weg davon ist, perfekt zu sein. Mit etwas weniger als 50% der Stimmen bekommt er 2/3 der Sitze. Aber es gab nie seriöse Beweise, dass Orbán beim Wahlprozess betrogen hat. In meinem Buch habe ich beschrieben, dass die Verfassungsänderungen in seiner ersten Amtszeit 2010 nie Teil der Wahlkampagne waren, es keine Beteiligung der Opposition oder der Öffentlichkeit gab. Aber er wurde ja wiedergewählt, 2-mal. Es gibt also keine Zweifel, dass Orbán beliebt ist bei vielen. Und es gibt keinen Gegenpart, der die Opposition vereinigt. Wir sind eben kein Zwei-Parteien-System wie in den USA. Wir haben verschiedene Parteien. Auf lokaler Ebene gibt es gemeinsame Absprachen. In Budapest und anderen großen Städten regieren Bürgermeister von der Opposition. Die ländlichen Gegenden wählen alle Orbán. Dort scheint die Propaganda sehr gut zu funktionieren.
Zu dieser Propaganda der ungarischen Regierung gehört auch das Schimpfen auf die Europäische Union. Gleichzeitig gehört Ungarn aber pro Kopf zu den größten Nettoempfängern von EU-Geldern. Wie sollten also die anderen EU-Staaten darauf reagieren?
Was jetzt vor einigen Tagen passierte, dass die EU ihre Budgets an den Rechtsstaat knüpft, erscheint mir eine gute Politik. Denn Orbáns illiberales Regime funktioniert nur durch den Transfer von EU-Geldern. Ein unglaublich großer Teil der EU-Töpfe fließt ins Land. Und der zweite große Teil der Finanzierung von Ungarn, und das tut mir leid, das zu sagen, sind multinationale Konzerne wie die deutsche Autoindustrie, die hier produziert. Das sind die beiden großen Standbeine der ungarischen Wirtschaft. Es ist leider ein Dilemma. Kann man die Demokratie eines souveränen Staates dazu zwingen, ein Interesse am Rechtsstaat wie anderswo zu haben, auch wenn die Wähler es scheinbar nicht wollen? Das ist die Falle, in der sich Ungarns illiberale Demokratie befindet.
So das Fazit von András László Papp. Er ist Verfassungsrechtler und arbeitet als Professor unter anderem bei der Eötvös University in Budapest. Vielen Dank dafür. Thank you very much and bye, András.
Bye.
Mehr von András Papp gibt's auch im Lawfare-Podcast, wo er vor einiger Zeit zu Gast war. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie zugehört haben. Und über Korruption durch EU-Gelder in Ungarn hören wir dann im Dezember eine lange Recherche hier im Weltzeit-Podcast.